Aus den Morgengesprächen im Kloster des Abtes Linxi. Die 20. Begebenheit. In Linxis Kloster kam eines Tages ein Gast, der Großherr Wang, der häufig bei Linxi zu Besuch war. Er sprach zu dem Abt fast statt einer Begrüßung: Abt, ich bin zu dir gekommen, um die Lehre zu hören. Was lehrt dein Glauben über den Untergang der Welt? Für wann erwarten die Buddhisten das Ende der Welt? Das Ende der Welt? Ja, Abt. Grüble nicht darüber, Großherr Wang, wich der Abt einer Antwort aus. Aber Wang ließ nicht locker. Wer hat die Welt erschaffen? Und auf wie viele Jahre schätzt ihr ihr Alter? Wann folgt der Erschaffung der Untergang? Sagte Wang seine Fragen auf. Man sah ihm die Unruhe an. Fürchtest du dich, Großherr? Hast du Angst vor dem Untergang? Vielleicht fürchte ich mich auch, gestand Wang. Jedenfalls interessiert mich die Berechnung. Einmal ist alles zu Ende. Ich will wissen, wie ich weiterleben soll. Lasst mich die Lehre hören. Höre, was der erhabene Buddha zu dem Eremiten Vakoshagota sagte, als er ihn über Anfang und Ende der Welt befragte, sagte Linxi und nahm den Korb der Reden des Erhabenen zur Hand. Daraus zitierte er dem Wang die Lehre. Einmal befand sich der Erhabene im Wäldchen von Satetavana. Nach den üblichen Begrüßungsworten sprach der Eremit Vakoshagota zum Erhabenen, das heißt zum Königssohn Gotama: Befürwortet Herr Gotama die Theorie, dass die Welt ewig wahr ist, ewig gewährt? Ist das die Wahrheit und jede andere Ansicht falsch? Ich befürworte diese Theorie nicht, Vakasha, dass diese Welt ewig währt und jede andere Ansicht falsch ist. Die Welt ist also nicht ewig während. Ich bin nicht der Ansicht, dass die Welt ewig während ist. Welche Ansicht ist dann der Herr Gotama, die Entstehung und das Ende der Welt betreffend? Vakasha, jede Theorie, ob die Welt ewig während oder nicht ewig während sei, ist lediglich Dickicht und Gestrüpp des Irrglaubens, bloß Verwirrung und Fessel des Irrglaubens, der von Leiden, Schmerzen, Folter und Qual begleitet ist. Sie führt nicht zur Beruhigung, Erkenntnis, Erleuchtung, zum Nirvana. Diese Gefahr sehe ich darin und deshalb halte ich mich fern von all diesen Theorien. So sprach der erhabene Buddha zum Eremiten Vakasha. So halten es also die Buddhisten, beendete der Abt sein Gleichnis für den Wang. Herr Wang, wenn du nicht in ständiger Angst leben willst, zitiere in deinem Geist oft die Lehre: Weder ewig während noch endlich ist die Welt. Erfasse es also. Das Ende der Welt ist eine Dummheit. Der Tod geht nicht mit so großen Schritten, ermahnte Linxi schließlich den Großherrn Wang in seinem Kloster am Ufer des Huodong-Flusses. Wieder bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Es ist ja zu vermuten, dass der Großherr Wang vielleicht weniger daran interessiert war, ob das Universum irgendwann mal untergeht oder nicht, sondern wahrscheinlich vielmehr an seinem eigenen Tod und ob er ewig lebt, wie es nach dem Tod denn weitergeht. Und der Lin Shi antwortet: Ich bin weder der Ansicht, dass die Welt ewig während ist, noch der Ansicht, dass sie nicht ewig dauert. Wenn du nicht in ständiger Angst leben willst, sagt er, dieses ganze Fragen ist lediglich ein Dickicht, Dickicht und Gestrüpp des Irrglaubens, stiftet Verwirrung und Fesseln von Leiden, Schmerz, Folter und Qual begleitet. Aber ich will mich mit der Frage Leben und Tod und ewig leben oder so gar nicht groß beschäftigen. Wenngleich es einen eigenen Vortrag wert wäre, mal nachzugucken, zu untersuchen, wie sehr, ob und wie sehr doch unsere Vorstellung von Tod, was ist mein Tod, was kommt danach, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Sterben, unser alltägliches Leben bestimmt, selbst wenn wir im Moment sagen würden, ach, im Moment, ist weiter Ferne. So. Aber ich habe diese Geschichte gewählt, weil sie eben auf diese Verwirrtheit hinweist, die die Koan auflösen wollen. Ich möchte also weiter heute über Koan reden. Die verschiedenen Arten von Koan, nicht nach der klassischen Einteilung, sondern wofür sie eigentlich gut sind und warum wir das machen. Ihr macht das ja, weil das bei uns hier so üblich ist und ihr denkt, ihr müsst das und ich weiß warum. Nicht? Du auch. Du auch. Jeder, der schon mehrere oder eine ganze Reihe oder viele Koan bearbeitet und glaubt, gelöst zu haben, weiß, dass sie ja ganz unterschiedliche Dinge ansprechen eigentlich. Unterschiedliches aus meinem ganzen Spektrum von, sage ich mal, Hindernissen zur Befreiung. Die Dumpfheit wird angesprochen, die Lustlosigkeit, die Zweifel, die wir haben, vor allem die Zweifel an uns selbst, Trägheit. Unsere ganzen Vorstellungen über uns selbst und die Welt und wie die Welt funktioniert und was richtig und falsch ist, unsere Bewertungen, unsere Beurteilungen, unsere Anhaftungen, unsere Blindheit, unsere zwanghafte Neigung zu träumen, all das kommt in den Koan immer wieder in irgendeiner Form vor. Und diese ganze Sache mit den Koan macht natürlich nur Sinn, wenn ich jede noch so kleinste Erkenntnis oder Einsicht, die ich mit der Arbeit mit dem Koan erworben habe oder verbinde, wenn ich das in den Alltag übertragen kann oder es auch bewusst übertragen will. Ja. Wenn ich also die Lösungen einer bestimmten Situation, ich bringe nachher so ein paar Beispiele, tatsächlich wiedererkenne, ach, im Alltag, das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja genau das Gleiche. Und ich bin genau in die gleiche Falle wieder reingefallen, wieder bei der Lösung, bei dem Versuch, das Koan zu lösen. Und deswegen lege ich euch ja immer wieder mal dringend ans Herz, ganz dringend, führt ein Koan-Tagebuch. Schreibt euch das auf. Nach jedem Doxan. Dafür sind die Pausen hier da. Nicht zum Schlafen, nichts da. Sondern sich hinsetzen und aufschreiben, was habe ich da gemacht? Worum ging es? Was habe ich da gemacht? Was habe ich versucht? Habe ich kapiert, warum es nicht akzeptiert worden ist? Wie habe ich es gelöst? Und habe ich kapiert überhaupt, dass das eine Lösung ist des Problems? Ich habe ja bestimmt 30% meiner Koan in Anführungsstriche gelöst, weil Raphael gesagt hat, ja, ist in Ordnung, und ich habe aber nicht gewusst, warum. Ganz häufig. Oder bei manchen, bei vielen Lösungen, die ich gebracht habe, erst hinterher begriffen, ach doch, ja, klar, das ist gemeint, das ist es. Ja. Und das macht wirklich nur Sinn, beziehungsweise hat Wirkung, wenn ihr das aufschreibt. Ihr vergesst es sonst, genauso wie bei jeder Prüfung an der Uni oder in der Schule oder sonst wo, ja, man paukt für die Schule, für die Prüfung, hat die Prüfung bestanden, 2 Tage später kannst du die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten. Ich habe meine, letztes Jahr genau, musste ich meine Funkerprüfung machen für das Segeln. 2 Tage später war das Zeug wirklich weg. Ganz paar Sachen bleiben hängen. Jetzt will ich wieder segeln gehen in diesem Jahr und braucht das Zeug natürlich dann doch wieder nicht. Man muss ja schon ein bisschen wissen, wie bedient man so eine Funkanlage, wenn es brenzlig wird. Dafür ist ja eigentlich da. So. Das habe ich mir heute auf meinem kleinen PC, den ich oben habe, nochmal das Programm geladen, wo man simulieren kann. Das ist ja keine Ahnung mehr. Ja, so. Aber ich habe es wenigstens aufgeschrieben und ich kann es jetzt mir nochmal reinziehen. Das könnt ihr mit den Koa nicht, wenn ihr es nicht aufgeschrieben habt. Was sprechen die Koan eigentlich so alles an? Ich habe so ein paar Aspekte beispielhaft. Zum Beispiel Leerheit erfahren. Leerheit mit Doppel-E. Leerheit verwirklichen. Nicht? Da ist das klassische Koan ist Yoshus Mu. Das erste im Momonkan. Nicht? Ein Mönch fragt Yoshu, hat ein Hund die Buddha-Natur? Und Yoshu antwortet Mu. Und Mu bedeutet eher sowas wie nichts, aber der Mönch weiß, so wurde ihn gelehrt, auch ein Hund hat die Buddha-Natur. Also kommt er da schon irgendwie in Widersprüche, nicht? Wie so Mu. Und dann, das machen wir dann ja auch immer wieder mal gelegentlich, oder jeder von euch auch alleine, das Mu benutzen als Mantra. Muss ich euch nicht vormachen, kennt ihr, glaube ich, alle nicht, oder? Dass man einfach immer nur Mu Mu bei jedem Ausatmen Mu machen. Zu Hause laut, in der Straßenbahn und hier leise. Geist nur. Aber so, wie ich gestern zum Beispiel auch sagte, beim Rezitieren, so, mir hilft so dann eine Vorstellung, ich bin so eine Amphore und fülle mich vollständig mit diesem Mu aus. Das heißt, mein Geist, in meinem Geist hat nach einer gewissen Zeit nichts anderes mehr Platz als Mu. Ja. Und das führt nach einiger Zeit der Übung immer wieder mal, sage ich mal, irgendwo so an dem Punkt, dass alles aus dem Bewusstsein verschwindet, auch die Wahrnehmung des Körpers, auch die Geräusche, die drumherum sind. Alle Sinne werden sozusagen stillgelegt mit diesem Mu. Und man erfährt einen Zustand von Leerheit. Leerheit jetzt in dem Sinne, dass man nicht weiß, wer oder was man ist. Sind keine Begriffe mehr im Geist, sind keine Bedeutungen im Geist, keine Vorstellung von Ich. Letztlich verschwindet auch derjenige oder diejenige, die Mu macht, Subjekt und Objekt, sondern da ist nur noch Mu. Ja. Man gewöhnt sich oder man lernt, man wird vertraut mit dieser Form von Leerheit. Wie ist es, wenn der Geist tatsächlich leer ist? Was uns üblicherweise ja Angst macht. Jeder Zustand, in dem wir nicht mehr wissen, wer oder was wir sind und wo wir sind, macht Angst. Man könnte das Mu, und deswegen wird das in Klöstern, in manchen Schulen, bei manchen Lehrern wirklich jahrelang den Mönchen aufgegeben. Das ist ja verrückt eigentlich, nicht? So, immer nur Mu. Du kommst jedes Mal zum Doxan, dreimal am Tag beim Session und immer wieder raus.
Ja.
Das ist so ein Beispiel. Oder ein anderes, was Leerheit auch bezeugt, das ist, glaube ich, das dritte im Moment, kann Gutes Finger. Nee? So, was macht Gute? Wenn Gute etwas über Zen gefragt wird, hebt er immer nur einen Finger. Warum macht er das eigentlich? Ja. Natürlich, die Koanlösung kennt ihr alle inzwischen. Aber warum macht er das eigentlich? Im Grunde macht er das, weil er auf die Art und Weise den Frager immer wieder auf sich selbst zurückruft, auf sich selbst zurückschmeißt. Und immer wieder bei jeder Frage ihn auf die Art und Weise versucht zumindest zu zwingen oder dahin zu bringen, zu erkennen, dass alle Fragen, wie sie hier der Großherr Wang gestellt hat und alle sonstigen, was einen so umtreibt immer an Ideen und Wünschen und Möchten, eigentlich zu nichts führt, eigentlich leer ist. Was ich gestern sagte, was in einer anderen Geschichte von Lin Shiya drin war, dein Verstand liefert dir nicht so viel Wahrheit, sondern nur, er ersetzt immer nur eine Vorstellung durch eine nächste, durch eine nächste, durch eine nächste. Aber es ist alles Science Fiction. Also ein Verweis, Koan, die auf die Wirklichkeit verweisen und dich versuchen sozusagen auch das erfahren zu lassen. Wie ist es, wenn du alle Vorstellungen, alle Ideen über die Welt weglassen kannst und tatsächlich nur die Realität siehst? Ein Fußboden ist ein, ja nicht nur ein Fußboden, das sind schon wieder Schallwellen. Irgendwie sowas. Oder andere Koan, was hindert uns eigentlich an der Befreiung? Welches war das jetzt? Moment. Momonkan 19. Der alltägliche Geist ist der Weg. Der alltägliche Geist ist der Weg. Ein Schlüsselkoan für mich. Eines der zwei, drei wichtigsten in dem ganzen Buch. Joshu fragt Nansen, was ist der Weg? Der alltägliche Geist ist der Weg, antwortet Nansen. Und Joshu fragt, soll ich nach ihm suchen? Wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm, antwortete Nansen. Wie kann ich den Weg finden, wenn ich nicht nach ihm suche? Beharrte Joshu. Und Nansen erwiderte, der Weg ist keine Angelegenheit von Wissen oder Nichtwissen. Wissen ist Verblendung, Nichtwissen ist Verwirrung. Wenn du wirklich den wahren Weg jenseits aller Zweifel erreicht hast, dann wirst du ihn weit und grenzenlos wie das Universum finden. Wie kann man darüber auf der Ebene von richtig und falsch reden? Bei diesen Worten kam Joshu zur plötzlichen Verwirklichung. Die spannende Stelle dabei ist, der alltägliche Geist, wenn du ihn suchst, trennst du dich von ihm. Und das führt uns, wenn wir an diesen Koan arbeiten, je nachdem, wie stur ich bin, sage ich mal. Das ist ja relativ früh im Momankan, da hat man noch nicht so viel Übung vielleicht. Vielleicht sollte ich dann nicht ganz so stur sein. Aber letztlich führt es dich ja dahin, du versuchst, diesen alltäglichen Geist zu verwirklichen. Das heißt, du versuchst, weil er sagt ja, der alltägliche Geist ist der Weg, das glauben wir erst einmal. Und du versuchst, diese Verwirklichung im alltäglichen Geist zu finden. Was fällt uns anderes ein, als das müssen wir suchen. Wir sind sozusagen permanent auf dem am Gucken und wo ist es und was ist es und wie kann ich das finden. Und dieses Suchen ist unglaublich tief drin. Das heißt, du kommst zu der Erfahrung oder zu der Erkenntnis, zumindest mal zu der Erfahrung, ich kann dieses Suchen gar nicht sein lassen. Ich kann nicht sagen, ich höre auf zu suchen, es geht nicht. Ja? Dieses nicht zufrieden sein mit dem, was gerade ist. Ja, das ist die eigentliche Barriere an dem, was man Befreiung nennt. Ja. Nicht zufrieden sein können, wirklich akzeptieren können, was gerade ist und wirklich aufzuhören zu suchen. Das geht nicht. Ja. Weil wir immer wieder hier sitzen, in jeder Situation und wenn wir genau hingucken und nicht gerade döseln vielleicht, im Träumen sind, sind wir mit dem, was gerade ist, nicht zufrieden. Das reicht nicht. Dann machen wir Pläne. Was muss ich tun? Was wäre als nächstes für mich dran, damit mein Leben schöner wird? Damit ich aus diesem Scheiß Leiden oder aus diesem Gerappel im Kopf oder aus dem Schmerzen in den Knien, damit ich da rauskomme. Da machen wir wieder Pläne, noch ein Plan und noch ein Plan. Wir können nicht stoppen und diese Erfahrung, ich kann gar nicht stoppen, selbst wenn ich will, es geht nicht. Ja? Das finde ich ist eine unglaublich wichtige Erfahrung und natürlich die geilste wäre, wenn dann tatsächlich dieses Suchen mal aufhören würde. Dafür ist dieses Koan eigentlich da. Oder ein anderes. Jeder Tag ist ein guter Tag. Wer sagt das? Ist das Umon oder irgendeiner von denen? Ist egal. Nicht, es geht so. Er sagt, sage mir etwas zu den Tagen vor dem 15. Nee, ich sage nichts zu den Tagen vor den 15. Aber was ist mit den Tagen nach dem 15.? Sag mir was zu denen. Und da keiner der Mönche antworten kann, keinem was einfällt, sagt er selber, jeder Tag ist ein guter Tag. Das klingt eigentlich ganz trivial. Nee. Aber wenn ich gucke, wie ich so meine Tage erlebe und empfinde, also das wäre, manchmal kommt jemand und sagt, oh ja, doch, ja. Hier, komm, erzähl mir nichts. Ja. Den von euch möchte ich sehen oder erleben, der mit gutem Gewissen und ganz ehrlich sagen kann, jeder Tag ist ein guter Tag. Ja. Wie kann jeder Tag ein guter Tag werden? Was hindert mich daran? Wo liegt das Problem? Liegt das Problem an den Tagen? Liegt das daran, dass ich nicht gut meine Pläne nicht gut genug sind? Ja? Oder die ich morgens mache, abends merke, ich habe nur die Hälfte eingehalten. Morgens mache ich mir immer so kleine Zettelchen, was muss ich heute tun? Da steht immer mehr drauf, als geht. Ich kriege nicht anders auf die Reihe, außer im Urlaub. Ja? Woran liegt das? Oder ich habe Tage voll Wut oder voll Zorn oder voll Ärger oder voll Trauer oder Schmerzen oder Sorgen, Zukunftsangst, ich weiß nicht was. Ja. Muss das alles weg sein? Darf das dann nicht sein? Darf da keine Trauer mehr sein und keine Angst mehr sein und kein Zorn oder kein Ärger über etwas oder eine Verletzung? Darf das alles nicht sein? Muss ich das alles weghaben, damit jeder Tag ein guter Tag ist? Woran kann das liegen? Worauf kommt es da eigentlich an? Fragt dich dieses Korn. Ich beantworte die Frage jetzt nicht, aber ich weiß sie. Oder sehr nah an dem, was hier der große Herr Wang fragt. Auch finde ich ein wunderschönes Koan im Mumonkan, das letzte oder vorletzte. Tosutsus drei Barrieren. Wo es dann darum geht, eben genau diese Vorstellungen über die Welt. Wie gehe ich damit um? Tosutsu Ezo Osho baute drei Barrieren vor seinen Schülern auf. Du schaust wirklich unter jeden Stein, um Tiefgründigkeit und Weisheit zu erreichen, also einfach deine wahre Natur zu sehen. Also frage ich dich jetzt, genau in diesem Augenblick, was ist deine wahre Natur? Wenn du deine wahre Natur verwirklichst, dann bist du frei von Leben und Tod. Sage mir, wenn dich im letzten Augenblick dein Augenlicht verlässt, wie kannst du frei von Leben und Tod sein? Und wenn du dich von Leben und Tod befreist, dann solltest du deine allerletzte Bestimmung kennen. Wenn du dich also in die vier Elemente auflöst, wohin wirst du gehen? Sind das so geile Fragen? Die sind so zentral für unser Leben. Was ist deine wahre Natur? Die Antwort, wie man das beantwortet, habe ich ja gestern schon gesagt. Ne? Habt ihr es euch aufgeschrieben? Wisst ihr es noch? Wer weiß es noch? Was ist deine wahre Natur? Zeig mir deine wahre Natur. Dankeschön. Wer bin ich wirklich? Also nach der Methode, wie ich das gestern ja sagte, wirklich mal wirklich zu bearbeiten, also wirklich mit deiner Logik und deiner Rationalität und allen Begriffen und allen, was du gelernt hast und ob du an lieben Gott und den Schöpfer glaubst oder nicht, ist völlig egal, dem wirklich mal auf den Grund gehen, ja, was sind eigentlich meine Vorstellungen? Wie gehe ich eigentlich im Alltag, im Leben damit um? Mit meiner Vorstellung davon, wer oder was bin ich. Und wenn dann der Buddha zum Beispiel sagt, diese Ich-Vorstellung, hier ist ein Ego, ein Ich, eine Person und ihr seid alle nicht ich, dass das eine Illusion ist, ja, dem wirklich mal auf den Grund zu gehen. Woran glaube ich da wirklich? Was? Und zwar nicht nur, wenn ich jetzt nur drüber nachdenke und mir die Lehre des Buddha und Logik und so, na ja, doch könnte ich mir gut vorstellen, dass ich existiert eigentlich nicht, sondern was existiert, das ist immer nur das, was in jedem Moment gerade passiert. Und der Michael hat auch immer mal gesagt, ja, eigentlich ist hier nur ein Ereignis, aber keine Person oder sowas, ja. Das kann man sich dann noch mal reinziehen, das ist sehr schön. Hat man dann im Kopf. Aber wenn du anguckst, wie du im alltäglichen Leben mit dir selber und mit anderen umgehst, auch mit den Dingen, mit der Tasse Tee und mit deinem Gegenüber und mit der Blume und dem Garten, mit den Steinen draußen oder sonst was, ja, gebe ich dir Brief und Siegel, entdeckst du immer wieder, klar, ich bin ich und alles andere ist nicht ich. Ja, und hier, ich ist eine Person. Ja. Die meldet sich doch sofort, wenn irgendjemand dich nur blöd anguckt. Ja, sofort ist die Person da. Ja, so. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Ha. Oder wenn ich was nicht kriege, was mir nicht zusteht. Oder diese kleine Geschichte, die vergesse ich nie, wie ich mit dem Einkaufswagen, ich weiß nicht mehr, ob bei Aldi oder Rewe, eine Rewe gab es damals noch nicht. So zur Kasse gehe, nicht? Und vor mir ist niemand, nicht? Und ich gehe also nicht allzu schnell, aber zügig, damit nicht noch jemand vorbeikommt. Und dann kommt eine ältere Frau mit ihrem Einkaufswagen so an mir vorbei und stellt sich vor mich hin. Rums geht bei mir das hoch. Und bevor ich was sagen kann, dreht die sich um, guckt mich an und lacht und sagt, war gut, ne? Ja gut, da war mein Ego ganz schnell wieder unten. Ne? Wieder unten, ja. Da ist der Zorn natürlich. Aber tja, das war Bodhisattva. Nicht so zu der Frage, was ist meine wahre Natur? Und die Frage etwas, was uns ja, was glaube ich, wirklich jeder wünscht, auch wenn wir uns vielleicht aktuell im Moment nicht damit beschäftigen, nicht bewusst damit beschäftigen, wie kannst du frei sein von Leben und Tod? Wenn dich im letzten Augenblick dein Augenlicht verlässt, wie kannst du frei sein von Leben und Tod? Keine Angst mehr haben. Ja, so. Wie kann das gehen? Das wird in zunehmendem Alter immer bewusster, klar, als, ja, doch, mein Leben ist begrenzt. Am leichtesten kann ich mich zumindest noch von der Frage lösen, wenn du dich in die vier Elemente auflöst, wohin wirst du gehen? Das, glaube ich, kratzt mich jedenfalls zur Zeit oder so irgendwie noch am wenigsten. Aber dafür ist so ein Koan da, ja. Und die Koan-Antwort, soweit sie wirklich gut ist und sie auch akzeptiert wird, liefert dir im Grunde die Antwort. So kannst du frei werden von Leben und Tod. Und dann stellt sich natürlich für jeden von uns wieder die Frage, weil wir ja Pläne machen müssen, nicht? Wie kommen wir dahin? Oder so ein Problem, dieses Anhaften an Logiken und an Begriffen. Ihr kennt auch so gut, noch nicht ganz alle, aber fast alle natürlich dieses Koan der Wagenmacher, Keishu der Wagenmacher. Gentan Osho sagte, Keishu, der erste Wagenmacher, machte einen Karren, dessen Räder 100 Speichen hatten. Nun angenommen, man entfernte bei einem Karren beide Räder und die Achse. Wie nennst du es dann? Wie nennst du sowas dann? Und dann kommst du irgendwie dahinter, ja, wie sehr du unter dem Zwang stehst, alles etwas mit sinnvollen, logisch ableitbaren, bedeutungsvollen Begriffen zu versehen. Ja? Sich davon zu lösen, wie schwer das ist. Ja? Das ist ein neurotischer Zwang, ist das, ja? Bei allem, was wir tun und was wir denken, was wir ausdrücken, dass wir Begriffe benutzen und die müssen logisch sein und die müssen einen Sinn haben und in den Bedeutungskontext hineinpassen irgendwie, ja. Und wenn mal darum gebeten wird, sich davon zu lösen, geht nicht. Geht nicht so leicht. Und das Lustige bei diesen ganzen Korngeschichten ist ja immer, ne, solche Korn wie diese wiederholen sich ja immer wieder. So. Und man tapst immer wieder rein. Ne. Aber, das kann ich euch sagen, behaupte ich zumindest von mir, mit der Zeit immer weniger. Oder solche Sachen, Basus Stock. Ja, ich weiß ja auch, wenn ich nicht. Baso sagte, wenn du einen Stock hast, will ich dir einen geben. Wenn du keinen Stock hast, will ich dir einen wegnehmen. Was macht man mit diesem logischen Unsinn? So. Also ich finde es im Grunde lehrreicher, als jede Schulstunde, die ich genossen habe, genießen musste in meinem Leben. Oder noch so ein, zwei letzte. Auf die Frage, warum kam Bodhidharma aus dem Westen? Synonym für, was ist der tiefste Sinn der Lehre des Buddha? Und Joshua antwortet, die Eiche im Garten. Ich vermute mal, wenn die Geschichte nicht erfunden ist, was viele ja sind, ne? Er wird nicht gesagt haben, die Eiche im Garten, weil wenn ihr sagen würdet, die Eiche im Garten, käme die Klingel nicht. Dann hat wahrscheinlich nur rausgeguckt. So. Die Soheit einfach erleben. Wenn er sagt, die Eiche im Garten, erlebt er die Eiche nicht. Ja. Aber wenn er sie wahrnimmt, wenn er in dem Moment wirklich Eiche ist, erlebt er die Eiche. Oder Nansens, diese Blume. Während eines Gesprächs sagte Riku Taifu zu Nansen, Jo Hossi sagte, Himmel und Erde stammen aus der gleichen Wurzel. Alle Dinge und ich sind aus dem gleichen Stoff. Ist das nicht absolut fantastisch? Nansen zeigt auf eine Blume im Garten und sagte, die Menschen von heute sehen diese Blume, als wären sie im Traum. Nicht? Da knüpft dieser Depp, so wie wir das auch immer machen, an so eine Blume oder etwas, was wir sehen, irgend so einen philosophischen Gedanken verbinden wir damit. Ja? So. Völliger Blödsinn, völliger Schwachsinn, völlig fern von jeder Wirklichkeit. Nicht? Und er sagt, die Menschen sehen die Blume heute, als wären sie in einem Traum. Und so träumen wir dauernd, nicht? Weil wir eben dauernd alles mit Bedeutungen und Begriffen sehen, anstatt es einfach nur zu erleben. Der alltägliche Geist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen vermitteln können, dass welchen Wert dieses Koan-Studium hat, haben kann, wenn ihr das wirklich draus macht. Es ist eine unglaublich, finde ich, intelligente, tiefgehende Schule, die immer wieder den Weg zeigt. Jede Koan-Lösung zeigt den Weg auf. Guck mal, da liegt die Lösung. Selbst wenn du es jetzt noch nicht verstehst, vielleicht. Ja. So. Und es ist so, dass sich mit der Zeit, deswegen relativiere ich das, was ich gesagt habe, man fällt immer wieder in die Fallen rein. Das stimmt nicht, man fällt immer weniger in die Fallen rein. Weil sich, ich sag's mal so, die Funktionsweise des Geistes verändert auch. Ja. Nicht? Wenn man begriffen hat zum Beispiel, dass die Benutzung von Logik und Begriffen und Bewertungen, um diese Welt oder überhaupt Vorgänge zu erklären, letztlich zu nichts führt, wenn man das begriffen hat und mehrmals und immer wieder begriffen hat, dann hört dieser Zwang nach und nach auf, wird immer weniger. Und ich gebe euch, ob es mir glaubt oder nicht, Brief und Siegel, weil ich weiß es, ich mache die Erfahrung, dass solche Effekte, wie das, was ich gestern auch sagte, es kommt jemand zur Tür rein und du stülpst ihm sofort alles, alle Eigenschaften über noch, die du von ihm kennst, ja, und Begriffe auch und Bewertungen, damit du mit ihm umgehen kannst. Und ich sage, das findet bei mir, ich kann immer nur sagen, in der Regel nicht mehr statt. Das passiert nicht mehr. Außer ich habe Schiss. In Situationen, wo ich Angst vor irgendwas habe oder unsicher bin aus irgendeinem Grund, dann mache ich das. Dann läuft das ab, die Spule, aber in der Regel nicht mehr. Ja. Ja. Und im Doksan eben schon gar nicht. Das sage ich ja immer wieder. Im Doksan ist das Doksan wirklich nur gut, wenn ich da sitze, sowohl für euch wie für mich, wenn ich da sitze und tatsächlich leer bin. Wenn das nicht stattfindet, wenn ich euch wirklich als vollständig neu, wie unbekannt, wahrnehmen kann, wenn ihr zur Tür reinkommt. Ja. Ich behaupte, dass es mir meistens doch gelingt. So, zum Abschluss wieder eine kleine Geschichte. Im Kloster von Linxi traf eines Tages ein Gast ein. Er kam aus der Stadt, er hieß Ming, war schon ein älterer Herr und keiner kannte ihn. Der alte Mann sprach zu Linxi wie folgt: Abt, ich bin gekommen, weil ich keinen Glauben habe. Ich war Soldat, ich kämpfte in den weit entfernten Bergen, ich war Kaufmann, ich bereiste per Schiff fremde Länder, ich war Beamter in den Häusern von vornehmen Herren, ich besaß Vermögen, Familie, ich lebte stets in Ehren. Dennoch fand ich niemals meine Ruhe. Nun geht mein Leben langsam zur Neige, doch ich finde meine Ruhe noch immer nicht. Ich habe keinen Glauben. Ich bitte dich, Meister, unterweise mich, hilf mir. Dieses Kleid, mein Freund, das ist mein Glaube, sprach Lin-Chi nach einer längeren Pause und wies dabei auf sein Mönchsgewand. Diese Essschale, mein Freund, ist mein in Stoff gekleideter Körper. Da ist eine Mönchskutte, da ist eine Essschale, nehmen Sie mit, nehmen Sie nur, sagte der Abt und schob das Kleidungsstück und die Schale dem Alten zu. Der Alte versuchte, das Mönchsgewand hochzuheben, aber es erwies sich schwer wie ein Berg. Und genauso ging es ihm auch mit der Schüssel. Meister, ich bin wegen der Lehre gekommen, nicht wegen einer Mönchskutte und einer Essschale, sagte er, während er seine Anstrengungen aufgab. Lehre mich also. Sag mal, Alter, wer bist du überhaupt? Fragte nach längerer Pause der Abt. Ich bin Ming und komme aus der Stadt, das weißt du doch. Gerade jetzt enthüllte ich dir mein Leben. Ich glaube nicht, dass du wirklich Ming bist. Nicht einmal glaube ich dir, dass du aus der Stadt kommst. Wer bist du? Sprich endlich! Ich bin Ming, Abt. Ich sagte es schon, sprach der Alte verunsichert nach einem kleinen Zaudern. Du solltest nicht an deinem Namen hängen. Wenn du nicht einmal weißt, wer du in Wirklichkeit bist, schrie Lin-Ji ihn so laut an, dass beinahe das ganze Haus einstürzte. Der Alte ergab sich. Ist es möglich, dass ich gar nicht Ming bin? Wer weiß, vielleicht war ich nie Ming. Was wollte ich eigentlich von diesem Ming während dieses so langen Lebens? Immer nur von ihm. Und dabei kannte ich ihn kaum. Er war unruhig, unglücklich und fand nirgends einen Trost. Das ist alles, was ich von ihm weiß, sonst nichts, erinnerte sich der Alte sich seines Lebens. Doch dann warf er sich plötzlich vor Lin-Chi nieder. Oh, danke, Abt, du hast mein Denken erleuchtet und mich von Ming befreit. Ming war nur Soldat, Kaufmann, reicher Beamter, zu Hause alberner Verwandter, ein Greis, der sich um sich selbst drehte. Und ich lebte sein Leben, dabei bin ich selbst die Schönheit, die Unendlichkeit, die Vollendung, sagte der alte Ming. Ganz leicht hob er nun seine Schale und seine Kutte auf. Vor lauter Freude hüpfte er durch das ganze Kloster von Abt Lin-Chi am Ufer des Flusses Huodong.